Sterntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Herzlich willkommen zum neuen Millern-Talk. Und dass mein Stuhl hier so ein bisschen wackelt, ist eigentlich ein ganz gutes Sinnbild für den Saisonstart des FC St. Pauli. Der war nämlich auch ziemlich wackelig. Am Sonntag ist St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Beim Drittligisten bei Rot-Weiß Essen 0-2 und kann sagen, chancenlos gewesen, hochverdient ausgeschieden. Und darüber und auch über einiges mehr möchte ich heute zum ersten Mal im Duo mit meinem Kollegen Max Bronner sprechen. Max, wir haben es geschafft. Wir sitzen mal beide hier.
Ja, unglaublich, ne, dass wir beide mal an einem Tag arbeiten, bei unserer Arbeitsmoral. Nicht undenkbar, nein, Spaß. Ich dachte schon, du kommst mit dem wackeligen Stuhl direkt auf den Trainer. Das wäre natürlich übertrieben, aber
ich wollte es nicht zu platt machen.
Ja, sehr gut.
Also das Thema haben wir direkt abgeräumt, der Trainerstuhl wackelt nicht.
Ja.
Aber, wo wir über wackelige Spiele sprechen, du kommst direkt aus Essen zurück, bist erst vor einer guten Stunde hier wieder in Hamburg angekommen am Bahnhof. Was waren denn deine Eindrücke vom Spiel im Stadion in der Hafenstraße?
Um mit dem Positiven anzufangen vielleicht.
Okay, dann jetzt zum Negativen.
Nein, mach bitte. Aus unserer Sicht, also die Currywurst hat sehr gut geschmeckt.
Das glaube ich. Aber die Eindrücke kann ich aus Schalke teilen. Also es scheint die Gegend zu sein.
Und sonst, wenn wir über Fußball sprechen, war es ziemlich dünn, was St. Pauli geboten hat. Das Ganze drumherum war auch recht unangenehm. Also ähnlich wie das Spiel. War ja auch in der Vorberichterstattung so ein bisschen zu vernehmen, dass da gewisse Probleme mit rechten Tendenzen in der Fanszene bei RWE bestehen. Und das kann ich bestätigen nach meiner Fahrt im Bus-Shuttle, nach meiner Ankunft am Stadion. Man muss die Akkreditierung auch direkt quasi vor der Westkurve abholen, wo dann auch alle RWE-Ultras und in Teilen Hooligans dann auch warten. Also gibt schon angenehmere Stadien, auch als Journalist, der dann ja keine Fankleidung trägt, selbstverständlich. Aber so richtig wohl habe ich mich da jetzt über den ganzen Tag, also ich habe mich schon mal woanders wohler gefühlt, um das mal so auszudrücken.
Du hast ja gesagt, dass es ziemlich offen dort auch ausgelebt wird, ne, das politische Gesinnungsgut.
Ja, also wenn man so die Gespräche im Bus-Shuttle mitbekommt, da muss man echt mal weghören, wenn man das nicht ertragen kann. Teilweise ist das so und an den Stadiontoren sind es dann erstmal an jedem Eingang bestimmt 3x2 Meter große Plakate oder Hinweisschilder mit 24 verbotenen Nazi-Symbolen, also von
dass man sowas Sieg braucht noch heutzutage.
Also
Hinweis brauchst du nirgendwo in der Regel.
Ich habe noch kein Stadion gesehen, wo das bisher der Fall war.
Und nicht mal nur in Stadien, sondern generell.
Wie kommst du? Dort scheint das gebraucht zu werden, dieses Hinweisschild. Und es gab auch Beleidigung von den Tribünen, was ja eigentlich nicht unüblich ist, aber in dieser Form und auch in dieser Vehemenz. Und es gibt eine Mitarbeiterin von St. Pauli, die auch da extrem drunter gelitten hat gestern, muss man einfach sagen, dass da von den Tribünen viel sexistisches Zeug kam, viel Beleidigung unter der Gürtellinie. Also das war schon, wie auf dem Platz sehr unangenehm.
Ja, war leider zu erwarten und dann haben sich die Klischees bedauerlicherweise erfüllt. Du hast auch gesagt, nicht so schön war, zumindest aus St. Pauli-Sicht, was auf dem Platz passiert ist. Vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen, wie hast du das Spiel denn wahrgenommen?
Also ich hatte den Eindruck, in der ersten Viertelstunde hat sich Essen direkt warm geschossen, warm gezweikämpft. Also da war sofort Stimmung in der Bude. Die haben nach anderthalb Minuten den ersten Abschluss gehabt, jeden Zweikampf gefeiert, jeden Fehlpass von St. Pauli und davon gab es einige gefeiert und mit so einer Aktion, die dann auch von den Rängen weiter befeuert wird, die Spieler peitschen die Fans auf und zurück, hat sich das Spiel so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. St. Pauli hätte natürlich, da kommen wir vielleicht gleich auch noch genauer drauf, in Führung gehen können, müssen. Und dann mit dem Rückstand, wieder nach einer Flanke, dann mit dem 0-2 und das war eigentlich für mich das erschreckendste Stück des Spiels, war dann nach diesem 0-2 Rückstand, dass St. Pauli gar nichts mehr eingefallen ist und Essen gar nicht richtig, also die mussten nicht mal mehr eine Druckphase überstehen, da hat einfach dieser Kampf, diese Leidenschaft gereicht, damit St. Pauli in Schach gehalten wurde und das war natürlich viel zu wenig.
Also es kann es ja auch ehrlicherweise nicht sein, auch wenn du gesagt hast, mit der Kulisse im Rücken und sich warm geschossen, Essen ist ein Drittligist, St. Pauli ist ein Bundesliga-Absteiger, also ein Zweitligist, den man dort in der höheren Tabellenhälfte ansiedeln muss. Das sind auch keine Spieler, die jetzt noch nie so eine Atmosphäre erlebt haben und noch nie im Pokal gespielt haben. Aus meiner Sicht zieht das 0,0 als Ausrede.
Ja, natürlich. Also Essen ist natürlich auch fast aufgestiegen. Das haben gestern auch wieder mehrere St. Pauli Verantwortliche und Spieler gesagt. Das ist auch so. Die sind auch gut. Die haben das auch gut gemacht. Und trotzdem kann das ja nicht der Anspruch sein, dass man sich von so einem Verein, und man wusste ja, was auf einen zukommt, obwohl Marcel Rapp da jetzt keine besonderen Maßnahmen vorher ergreifen wollte, hat gesagt, am Millanton ist auch besondere Stimmung, deshalb kennen wir das ja. Aber ich glaube, in der Form, wie das gestern war, und dann auch mit der Entwicklung, dem Spielverlauf, da hat St. Pauli ja eben keine Antwort drauf gefunden. Mhm. Und das war ja zu wenig.
Du hast eben gesagt, Essen hat sich reingezweikämpft ins Spiel. Tatsächlich weist die Statistik ja was anderes aus, dass St. Pauli die besseren Zweikampfwerte hatte, sowohl im Boden als auch in der Luft, logischerweise dann auch gesamt. Die Spieler haben auch ein bisschen den Eindruck hinterher vermittelt, dass das ja ganz okay war. Und trotzdem war das, was man von außen beobachten konnte, da kommt viel zu wenig, da gibt es kein Aufbäumen. Wie würdest du jetzt diesen Zwiespalt beschreiben?
Also mich hat diese Statistik mit, ich glaube, Zweikampfquote 58% auf St. Pauli-Seite, Luftzweikämpfe noch viel höher, auch sehr überrascht, wenn man so die Spielstatik betrachtet. Essen in der zweiten Halbzeit viel auf Konter gespielt, lange hohe Bälle gespielt. Dann ist irgendwie logisch, dass du dann als Innenverteidiger auch die Kopfbälle gewinnst, weil sonst läuft der Essener frei aufs Tor zu. Dass du ein paar Zweikämpfe gewinnst, ist immer normal. Ich hatte es aber trotzdem überrascht, weil im Spiel war vor allen Dingen so bei diesen entscheidenden Zweikämpfen mein Eindruck, dass St. Pauli da häufig den Kürzeren gezogen hat, wo so Mittelfeldduelle, woraus dann irgendwie eine Umschaltbewegung entstand oder ja, Umschaltbewegungen nach vorne, die dann sofort unterbunden wurden, wo dann Fujita irgendwie 20 Meter versucht, an der Seitenlinie lang zu dribbeln, dann abgelaufen wird und dann ist natürlich auch diese Atmosphäre, die jeden Zweikampf von Essen feiert, die bestärkt dieses Gefühl irgendwie noch, und das kommt natürlich auch bei den Spielern an, wenn gleich natürlich, also David Nemeth hat gesagt, der Kampf hat gefehlt, Brani Meregut hat gesagt, er hat das nicht so gesehen, also da waren auch unterschiedliche Wahrnehmungen innerhalb des Teams.
Marcel Rapp hat es ja auch eher so gesehen wie Brani Meregut, dass er meinte, das war dahingehend okay, sondern waren andere Details. Du bist eher auf Seiten David Nemeth, wie du ja eben schon gesagt hast. Generell war Marcel Rapp bislang immer sehr positiv nach den Spielen. Das kann natürlich, also in gewisser Hinsicht ist es nachvollziehbar, aber was bringt es, wenn die Spieler sich schon selbst kritisieren und er dann nochmal richtig draufschlägt von außen? Das mag ein externer Kommunikationskniff sein, der vielleicht auch mal schief geht, weil jetzt alle sagen, der redet alles schön. Vielleicht ist er nach innen klarer, aber würdest du dir trotzdem wünschen, dass da mal ein bisschen stärker gebohrt wird in Richtung, das läuft nicht gut und nicht immer nur, ja, die Leistung ist ja eigentlich okay und es waren ein paar Kleinigkeiten und die haben ein Gesamtbild ergeben.
Also wie du sagst, ich bin mir fast sicher, dass intern anders geredet wird. Da bin ich schon von überzeugt. Heute war dann ja auch Spielersatztraining, Analyse, und Marcel Rapp hat gestern auch gesagt, natürlich reden wir über das Spiel. Mir persönlich ist es trotzdem ein Stück, also wir kennen ja auch andere Trainer, ja, Alexander Blessin in der Vergangenheit war teilweise sehr, sehr deutlich, ist teilweise auch über das Ziel hinausgeschossen, indem er dann Einzelne, die natürlich nicht gut gespielt haben, aber dann auch in die Öffentlichkeit gestellt hat, mit indem er über einzelne Spieler geredet hat.
Schöne Grüße an Dapo an der Stelle.
Unter anderem, das ist auch nicht optimal, trotzdem, so auch mit den Fans gab es danach noch vor der Auswärts- oder vor dem Gästeblock eine Aussprache, wo der Capo dann eine Ansage gemacht hat und so, und da herrschte schon extremer Frust. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann noch in der Öffentlichkeit oder in der Zeitung dann diese Aussagen liest mit, wir waren auf jeden Fall bereit, wir haben den Kampf angenommen, wir waren in den Zweikämpfen nicht schlechter, das kann bei den Fans auch mal für Unmut sorgen.
Mhm. Für Unmut hat ja definitiv schon der Saisonstart gesorgt, wenn man so in Fanforen, Fankommentaren liest. Da ist zum Beispiel zu lesen, oh, jetzt unser Ziel muss jetzt der Klassenerhalt sein. Ich finde das noch viel zu früh, jetzt so den Stab über dem Verein oder über der Mannschaft zu brechen. Es ist eine super geringe Stichprobe, 3 Spiele, 2 Ligaspiele mit Unentschieden, die jeweils noch okay waren. Blödes Pokal aus, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das war es dann auch. Wie siehst du denn den Saisonstart des FC St. Pauli?
Also ich habe mich einmal zurückerinnert an vergangenen Sommer. Mhm. Da sind sie auch im DFB-Pokal in der ersten Runde beinahe rausgeflogen gegen Eintracht Norderstedt, sogar ein Viertligist. Ganz dramatisches Elfmeterschießen, wie auch in den Runden danach dann. Danach in der Bundesliga in den ersten 3 Spielen haben sie 7 Punkte geholt, das Derby gewonnen, standen auf Platz 4 nach 3 Spielen und alle haben schon überlegt, wie können wir denn die Gegend gerade mit Sitzschalen ausstatten, um den Europapokal zu spielen. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, so um den Verein drumherum, kamen solche halb scherzhaften Bemerkungen natürlich auf, nicht im Verein, ist ja klar. Und dann lief die Saison so, dass St. Pauli als Letzter abgestiegen ist. Und damit hat auch keiner nach diesen ersten drei Spielen gerechnet. Also ich bin da ganz bei dir, dass man das auf gar keinen Fall überbewerten sollte. Und trotzdem gibt es natürlich Punkte, die jetzt offengelegt wurden und an denen man arbeiten muss.
So schaut's aus. Was nämlich aus deiner Sicht? Was müsste gemacht werden? Ist es nur was Sportliches? Muss man von externen Verstärkungen holen? Sind es Kleinigkeiten?
Also klar ist, dass dieser Umbruch auch in der Führungsstruktur und wir haben das ja eigentlich beschrieben nach der Vorbereitung, gut vonstatten gegangen ist. Da hat sich ein neuer Kern, eine neue Hierarchie auch gefunden. Und gleichzeitig ist es so, wenn man mal saisonübergreifend guckt, haben sie jetzt auch inklusive der Vorbereitungsspiele gegen Altona, gegen Babelsberg, gegen Kickers Emden seit Anfang März immer mindestens ein Gegentor pro Spiel kassiert. Und diese Defensivstärke, die hat St. Pauli ja ausgezeichnet, in der zumindest in der ersten Bundesliga-Saison vor allem, als man die zweitstärkste Abwehr der Bundesliga hatte, dadurch den Klassenerhalt geschafft hat. Und eigentlich haben die Verantwortlichen ja auch in der Saisonanalyse da nach diesem Abstieg gesagt, dass das weiterhin die Stärke sein soll. Und davon ist für mich bisher wenig zu erkennen. Also, dass die Abwehr St. Pauli Stärke ist, also die Meinung hat, glaube ich, wenn die jemand hat, exklusiv.
Ja, ich glaube, da wirst du keinen finden in dem Moment. Gerade wenn man die Abwehr sich anschaut, das ist die Dreierkette, David Nemeth, Markus Mathiesen, Tomoya Ando. Ando mag bislang der stabilste der drei gewesen sein, was noch keine große Leistung ist angesichts der bisherigen Spiele. Einer, der größere Probleme zu haben scheint, ist Mathiesen bislang. Hat man auch in Vorbereitungsspielen gemerkt, dass da immer ist übertrieben gesagt, aber dass regelmäßig schon ein gröberer Fehler drin war. Und die ziehen sich jetzt durch die Spiele durch. Gerade gestern war das ein ziemlich fatales Spiel. Er hat mit seinem Tempo immer wieder Schwierigkeiten. Aus meiner Sicht wäre das eine Position, bei der man ansetzen könnte, um eine erste Änderung vorzunehmen. Man hat ja in Erik Schmidt durchaus einen Kandidaten auf der Bank, der genau diese Position über Jahre beim FC St. Pauli sehr gut ausgefüllt hat. Ja, Wechsel in der Dreierkette und ja, auch Wechsel auf Smith, wenngleich er in der Theorie noch verkauft werden könnte, oder Stabilität, die drei spielen weiter?
Das ist eine sehr gute Frage für St. Pauli. Ich finde, wie sie es bisher gemacht haben, genau richtig. Erik Smith hat schon am Ende der vergangenen Saison zu verstehen gegeben, dass er spätestens in diesem Sommer dann auch gerne mal wechseln würde und seine Zukunft nicht bei St. Pauli sieht. Mir zwar noch zu hören, er hat in Winterhude schon im Juni oder noch früher seine Wohnung gekündigt, die steht mittlerweile leer. Also der sitzt quasi auf gepackten Koffern und auf so einen Spieler, der sich auch nicht auf dieses Projekt einlassen möchte, so der Eindruck ja bisher, oder lieber etwas anderes machen würde, auf den kannst du natürlich nicht bauen. Und der Nachfolger Mathiesen, den haben sie natürlich verpflichtet. Der hat natürlich auch nicht die Qualität eines Erik Smith, der in Schweden bei der WM, der hat in der Bundesliga nachgewiesen, dass er das Niveau hat, auch wenn er immer wieder ab und zu körperliche Probleme hatte. Aber Mathiesen ist ein nominell schwächerer Spieler. So ehrlich kann man einfach sein. Jetzt ist noch eine Woche das Transferfenster geöffnet. Wenn Smith, ich halte das weiterhin für möglich, einen Abnehmer findet, dann kannst du ihn natürlich auch oder bisher nicht so einbauen, wie du es gerne möchtest. Marcel Rapp sagt immer, der hat jetzt noch Trainingsrückstand gehabt, der ist noch nicht vollständig fit. Ich glaube schon, dass er mindestens mal für eine Halbzeit die Luft hätte.
Ja, locker, glaube ich.
Das wird noch spannend, was da jetzt in dieser Woche passiert. Bis zum 1. September läuft ja das Transferfenster oder ist es noch geöffnet. Und dann könnte ich die Frage vielleicht auch besser beantworten, weil natürlich ist Erik Smith rein sportlich und wenn er weiterhin zu St. Pauli stünde, zur Zukunft hier und die Zweitligasaison voll annehmen möchte, dann derjenige, den du reinbringen musst. Mathiesen hat auch seine Qualitäten, hat auch jetzt nicht alles schlecht gemacht gestern, aber was schon auffällig ist, er in diesem ballbesitzorientierten Spiel, das St. Pauli jetzt aufzieht, auch über die Flügel viel zu kommen mit Halbverteidigern, die hochschieben. Da muss eben dieses Timing des Passes aus der Abwehrzentrale von Mathiesen genau stimmen. Und da sind gestern bestimmt, ich kann mich an 4, 5 Bälle erinnern, die einfach ins Ausgegangen sind. So etwas kann Erik Smith natürlich hervorragend, dieses Passspiel in den Fuß. Gleichzeitig sagt auch Marcel Rapp, die Spielweise in den vergangenen 2 Jahren war anders. Und er fordert diese Risikopässe ein und manchmal ja klatscht er sogar, wenn der ins Ausgeht, weil die Spieler eben dieses Risiko eingehen sollen. Ich kann mich aber auch an den ersten Spieltag gegen Fürth erinnern, wo Mathiesen mehrere hervorragende diagonale Flugbälle gespielt hat auf die Außenverteidiger. Da hat keiner gesagt, oh, das sind aber ganz schön wackelige Pässe. Ich glaube schon, dass der mehr kann und der weiß auch, dass er mehr kann. Und jetzt werden wir mal sehen, was nach dem Transferfenster so das Kaderbild ist.
Dann versetzt du dich mal in die Rolle von Andreas Bornemann. Du hast jetzt noch eine Woche auf dem Transfermarkt. hast selber schon vorher gesagt, naja, unser Transferfenster schließt inoffiziell eine Woche früher. Wenn wir Spieler verkaufen, müssen wir ja auch die noch ersetzen und da reicht dann die Zeit nicht. Was würdest du denn jetzt machen? Würdest du Erik Schmidt und oder Joashima Fujita noch verkaufen? Würdest du vielleicht noch einen Zugang holen? Würdest du sagen, ne, jetzt ist unser Transferfenster geschlossen?
Also beim Transfermarkt allgemein muss man ja sagen, dass nicht nur St. Pauli entscheidet, was passiert, sondern da gehören ja immer drei Parteien zu, Spieler, aufnehmender Verein, abgebender Verein. Bei Erik Schmidt und Joel Fujita sehe ich die Lage so ein bisschen verschieden. Fujita hat jetzt wirklich, wirklich, wirklich keine Werbung gemacht für einen, also in den ersten Spielen dieser Saison, für einen Verein, der da bis an die 10 Millionen auf den Tisch legen sollte. Da fehlt mir wirklich die Fantasie. Und dann kannst du so einen Spieler natürlich auch gerne mal behalten. Das ist jetzt nicht schlecht, wenn man einen Fujita im Kader hat in der zweiten Liga, wenn der wieder mehr zu seiner Form findet. Der hat noch 3 Jahre Vertrag, also gar keinen Druck für St. Pauli. Die sind auch nicht auf die finanziellen Einnahmen angewiesen. Bei Smith ist natürlich diese Mathisen-Schwäche, die kann auch vorübergehend sein, ein Argument dafür, dass du ihn jetzt auch halten musst und auch einbinden musst. Gleichzeitig musst du natürlich auch auf Spieler setzen, die das selbst auch wollen. Und wenn du wieder einen unzufriedenen Smith auf der Bank hast oder auf dem Sprung in die Startelf, der aber eigentlich ganz gerne woanders spielen würde, dann ist es auch nicht optimal. Und ich glaube, ja, also da das Geld bei Smith, das da in Aussicht steht, man sagt so 1,5 Millionen vielleicht jetzt dadurch, ja, dass die Marktlage ein bisschen schlechter ist. Der hat noch 1 Jahr Vertrag, vielleicht kann es auch nur ein bisschen mehr als 1 Million sein. Ich würde das Geld mitnehmen, ich würde auch versuchen und glaube auch, wenn da noch ein Angebot kommt, dass St. Pauli auch dann nochmal mindestens ein nachverpflichten wird. Da ist gar nicht so entscheidend, wie viel Einnahmen man dann hat, sondern man wird ja sowieso jetzt keinen Mittelfeldspieler für über 5 Millionen verpflichten, weil man das Gehalt dann auch gar nicht ins Gefüge des restlichen Kaders stecken kann. Ich würde schon und behaupten, dass St. Pauli sich, bei Smith ist es anders als im letzten Sommer, wo er sehr spät auch das Leicester-Angebot hatte, wo er dann nicht hin durfte, weil eben kein Ersatz da war, aber St. Pauli konnte sich jetzt quasi monatelang auf einen Smith-Abgang vorbereiten und ich bin mir auch sicher, dass da im Hintergrund 1, 2 Optionen offen sind, dass diese eine Woche Deadline, obwohl sie jetzt so langsam reißt, auch noch bis 3, 4 Tage vor dem Transferfenster, wenn da ein Smith-Käufer sich findet, dann hat St. Pauli bestimmt auch noch ja, die Chance, das zu bewerten, ob man dann seinen vorbereiteten Ersatz dann auch noch, ja, doch noch bekäme.
Man würde ja rein auf dem Papier momentan auch nur an Bankspieler abgeben für 1 Million.
Ja, das ist natürlich so, was die Verhandlungsposition angeht, jetzt nicht das Allerbeste. Nee. Dann sagt der aufnehmende Verein, ja gut, der spielt ja gar nicht bei euch, dann müssen wir euch ja gar nicht so viel Geld geben, flapsig ausgedrückt, aber ja, da sind jetzt eh keine hohen Millionensummen bei Erik Schmidt mehr zu erwarten.
Nee. Dann will ich mal mit 2 Prognosen rausschmeißen. Sonntag Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Erste Prognose, Smith und Fujita spielen.
Fujita spielt. Ja, wenn ich jetzt wetten muss, sage ich.
Musst du natürlich.
Smith spielt nicht und sitzt auch nicht auf der Bank. Aber wir werden sehen, vielleicht werden wir auch wieder überrascht.
Zweite Prognose. Wird es ein besseres Spiel geben? Ich frage dich gar nicht nach dem Ergebnis, sondern wird es eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten 3 Pflichtspielen geben?
Davon bin ich schon überzeugt. Eigentlich hat die Mannschaft auch bewiesen, dass sie diese innere Stärke auch mitbringt. Auch, man sagt ja immer so flapsig oder floskelhaft, eine Reaktion zu zeigen. Mhm. Aber auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ist das eigentlich häufig gelungen, nach schlechten Leistungen dann auch wieder gute zu zeigen. Ich glaube, ein Vorteil ist halt, dass man ein Heimspiel hat, dass der Rasen ganz hervorragend ist. Der Rasen war jetzt ein bisschen stumpf und trocken auch in Essen, so wie das halt so ist bei einem Drittligisten. Das sind so alles so Kleinigkeiten und ich habe da eigentlich keine großen Sorgen. Kaiserslautern, ganz spannend, war gestern auch der Trainer Thorsten Lieberknecht in Essen auf der Tribüne, hat sich das Ganze angeguckt und ja, hat dann auch vielleicht 1, 2 Ansatzpunkte gefunden und trotzdem glaube ich, dass Kaiserslautern jetzt keine Übermannschaft ist, vor der St. Pauli jetzt Angst haben sollte.
Ganz kurze Vorschau vielleicht noch für die Hörer und für die Leser. Was können wir diese Woche im Hamburger Abendblatt anbieten, dass sich diejenigen, die jetzt das Ganze mitbekommen, schon mal vorfreuen können?
Ja, also wir behalten natürlich das Transfergeschehen im Blick jeden Tag. Das ist jetzt wirklich die heiße Phase. Auch Andreas Bornemann hat ja gesagt, dass er in den letzten 2 Wochen des Fensters nochmal Bewegung erwartet. Dann ist es meistens so, dass die Premier League Clubs und aus der 2. englischen Liga nochmal aufwachen und oh, jetzt brauchen wir doch nochmal einen. Und dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld im Umlauf ist, ein paar Clubs und Spieler nervös werden und Ich kann mir auch vorstellen, dass bei St. Pauli noch etwas passiert, wie schon gesagt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Hauptaugenmerk diese Woche noch.
Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich freue mich, dass wir Sonntag nicht nur heute zusammen im Millern-Tor sind, ja, sondern Sonntag auch zusammen im Millern-Tor-Stadion dann sind und das Spiel gegen Kaiserslautern gemeinsam bewerten können. Dann sicherlich auch mit einigen von Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Und dann sehen und hören wir uns an gleicher Stelle kommenden Montag wieder. Wenn es Anregungen gibt, Fragen gibt, Empfehlungen, was sollte St. Pauli zum Beispiel mit Erik Smith machen oder auf dem Transfermarkt, gerne in die Kommentare schreiben und den Kanal abonnieren. Und dann sprechen wir uns an gleicher Stelle wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.